So, jetzt läuft der Ton. Herr Händler, Sie haben das Wort. Es ist bei uns üblich, dass Sie einen Vortrag halten über Ihre Autobiografie und dass wir dann noch Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Es geht los.
Ja, zunächst bedanke ich mich herzlich für die freundliche Einladung. Mein Bericht stützt sich auf 4 gedruckte Arbeiten. 1998 erschien das Buch »Die theologischen Fakultäten in der DDR«, das primär Berlin, Leipzig und Halle im Blick hat, Rostock kommt am Rande vor. 1999 kam ein Sammelband heraus, »Kirchengeschichte als Autobiografie«, in dem 9 emeritierte Kirchenhistoriker ihr Leben schildern. Mein Beitrag war überschrieben »Kirchengeschichte erlebt und dargestellt«. Zahlreiche Dokumente bringt das Buch meines Studienfreundes und Kollegen Ernst Rüdiger Kieso, Theologen an der Sozialistischen Universität, persönliche Erinnerungen und Dokumente 1965 bis 1991, die das Historische Institut Rostock 2001 dankenswerterweise gedruckt hat. Zuletzt nenne ich den Sammelband »Die Theologische Fakultät Rostock unter 2 Diktaturen«, den Heinrich Holze als Festschrift zu meinem 80. Geburtstag 2004 vorgelegt hat. Holze hatte mich von vornherein in die Planung einbezogen, sodass ich neben früheren Artikeln auch noch neuere Beiträge zur jüngsten Fakultätsgeschichte beisteuern konnte. Erstens, mein Leben bis zur Berufung nach Rostock 1961. Geboren wurde ich 1924 in Berlin, eingeschult 1930 in Stralsund. Mein Vater war Pfarrer, 1930 bis 1934 Direktor des Prediaseminars Stettin, wo ich auf das Gymnasium kam. Nach der Machtübernahme der deutschen Christen in der Pommerschen Kirche im Juli 1933 verzichtete mein Vater auf das Amt als Prediaseminardirektor. Er ging als Pfarrer in das Dorf Neuenkirchen bei Greifswald und lehrte dort auch als Privatdozent an der Theologischen Fakultät Greifswald, an der er sich 1930 habilitiert hatte. 1935 kam ich auf das Gymnasium in Greifswald. Durch das Reichsjugendgesetz 1935 wurde ich in die Hitlerjugend eingegliedert und spielte 1936 bis 1942 Cello in der Greifswalder Spielschar. Dem Abitur 1942 folgten 4 Jahre in der Kaserne, im Krieg und in Gefangenschaft. Im Februar 1946 kehrte ich heim in das Pfarrhaus Neuenkirchen bei Greifswald, wo ich 1946 bis 1950 Theologie studierte. In mir hatte sich ein Heißhunger auf geistige Arbeit angestaut. Im Theologiestudium werden primär altsprachliche Texte gelesen. Neben biblischen Texten lasen wir auch lateinische Schriften von Augustin, Anselm von Canterbury und Martin Luther. Bei den Historikern saß ich im Proseminar und in der Vorlesung »Quellenkunde des Mittelalters«. Das war ein recht spröder Stoff, aber handwerklich habe ich dabei viel gelernt. Entscheidende Anregungen kamen von dem Kirchenhistoriker Walter Elliger. Auf dem Greifswalder Markt sahen wir ein übergroßes Stalinbild, das mich unwillkürlich abstieß. Elliger verwies auf Zusammenhänge mit der byzantinischen Bilderfrömmigkeit, die vor mehr als einem Jahrtausend, 787, zum Dogma erhoben worden war. Das faszinierte mich. Ich stieß auf eine lateinische Stellungnahme gegen die Bilderverehrung aus der Zeit Karls des Großen, die Libri Carolini. Mit einer Arbeit über diese Quelle wurde ich 1950 promoviert. Elliger wurde nach Berlin berufen und nahm mich als Assistenten mit. Dort habilitierte ich mich 1954 und wurde 1956 Dozent für Kirchengeschichte. Meine weitere Arbeit wurde durch Elliger bestimmt. Zur Pflege seiner krebskranken Frau ließ er sich beurlauben und nach ihrem Tode war er lange krank. Elliger hatte für eine neue Lehrbuchreihe »Die Kirche in ihrer Geschichte« den Beitrag »Frühmittelalter und Germanenmission« zugesagt. Ich sammelte dafür Literatur. 1958 bat er mich, diesen Beitrag zu übernehmen. Der Göttinger Verleger Ruprecht sowie die Herausgeber Ernst Wolf, Göttingen, und Kurt-Dietrich Schmidt, Hamburg, stimmten zu. Mein Beitrag erschien termingemäß 1961 unmittelbar vor dem Mauerbau. Dabei förderte mich Kurt Dietrich Schmidt, der 1934 eine Arbeit über die Christianisierung der Germanen begonnen hatte, die leider unvollendet blieb. Schmidt schickte mir 1958 die erschienenen Teile für meinen Beitrag über die Germanenmission. Darin kam Wulfila vor, der erste Bischof der Germanen in der Völkerwanderung am Ende des 4. Jahrhunderts. Zugleich las ich ein Buch über Bischof Ambrosius, der gleichzeitig mit Wulfila als Hofbischof von Kaisern Kirchenbuße verlangt hatte, als ein früher Vertreter des Klerikalismus. Wulfila wollte das wandernde Volk der Goten zur Sesshaftigkeit bringen. Er übersetzte die Bibel in die von ihm dazu erfundene gotische Schriftsprache, eine Kulturleistung hohen Ranges. So entstand als ein Nebenprodukt des Lehrbuchbeitrages der Vortrag Wulfila und Ambrosius, der 1961 in der Evangelischen Verlagsanstalt in Ost-Berlin gedruckt wurde und vom Calver Verlag in der Bundesrepublik übernommen wurde. Das war wieder ein Thema, von dem ich mich persönlich betroffen fühlte. Die Kirche in der DDR konnte kaum den Idealen eines Ambrosius nachstreben. Der Gotenbischof Wulfila aber zeigte, dass eine kleine Kirche unter äußerlich sehr bedrängten Verhältnissen lebensfähig sein konnte. Zum 1.9.1960 wurde ich Professor für Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle. Vorher hatte ich 1959 auf der Vorschlagsliste der Theologischen Fakultät Rostock gestanden. Das Staatssekretariat hatte jedoch einen jüngeren Kollegen mit der Wahrnehmung der Professur beauftragt, der 1960 um Ablösung bat. Die Rostocker Fakultät kam auf ihre Vorschlagsliste von 1959 zurück. Von den drei Kandidaten war einer Dozent am Sprachenkonvikt Berlin geworden, der andere hatte gerade um Ablösung gebeten, also blieb nur ich. Gutachter waren 1959 neben meinem Lehrer Walter Elliger noch Professoren aus Hamburg und Heidelberg gewesen. Zwei westdeutsche Gutachten waren Grundlage für meine Berufung am 1.9.1961, drei Wochen nach dem Mauerbau. Zweitens, die Anfänge an der Theologischen Fakultät Rostock 1961 bis 1965. Zum 1. September 1961 wurde ich berufen. Am 5.9. machte ich dem Dekan Heinrich Benkert meinen Antrittsbesuch. Benkert hatte 1933 im Kirchenkampf zum radikalen Flügel der bekennenden Kirche gehört und war zeitweise in Haft gewesen. In den 50er Jahren gehörte er zu den Gegnern der Atomaufrüstung. Bei meinem Besuch wirkte er abgespannt und sagte, er habe eine sehr schwierige Sitzung hinter sich. Benkert starb im Mai 1968, kurz nach seinem 60. Geburtstag, an einem Krebsleiden. Bei einem Krankenbesuch erinnerte er an unsere erste Begegnung 1961 und sagte, jene Senatssitzung habe ihn sehr belastet. Er habe nicht gegen sein Gewissen handeln können, aber andererseits habe er auch die Fakultät nicht gefährden wollen. Ich komme auf den Zusammenhang dieser Worte zurück. Am 30. Mai 1962 hielt ich in der Aula meine Antrittsvorlesung. Thema: die Trennung der abendländischen Kirchen vom römischen Staat im Zeitalter der Völkerwanderung. Wieder war die Völkerwanderung das Thema. Im oströmisch-byzantinischen Reich lebte die Kirche als eine staatlich geförderte Institution. Die Völkerwanderung war eine Randerscheinung. Aber das weströmische Reich zerfiel in der Völkerwanderung. Die Kirchen im Westen überlebten jedoch jenes Reich, mit dem sie eng verbunden gewesen waren. Das geschah, wenn auch ganz verschieden, in allen Ländern, in Italien, Gallien, Britannien, Spanien und Nordafrika. Besonders wichtig war der nordafrikanische Kirchenvater Augustin. Er schrieb seine 12 Bücher vom Gottesstaat, De Civitate Dei, unter dem Eindruck der Eroberung Roms 410 durch die Goten unter Alarich. Das war ein Ereignis, das die Menschen der Antike tief erschütterte. Augustin entwarf die Konzeption vom Gottesstaat, der verborgen lebt. Die Weltreiche kommen und gehen, der Gottesstaat bleibt. Er beginnt mit Abel, der von seinem stärkeren Bruder Kain erschlagen wurde. Damit bot Augustin indirekt auch eine Grundlage für das moderne Prinzip der Trennung von Kirche und Staat, das auch für die DDR galt. Staat und Kirche vertraten diese Formel, mit der sie freilich recht verschiedene Vorstellungen verbanden. Nun stehen theologische Fakultäten an staatlichen Universitäten mit dem Prinzip der Trennung von Staat und Kirche zweifellos in Spannung. 1952 hatte Ministerpräsident Grote wohl erklärt, die theologischen Fakultäten sollten aufgehoben werden, die Kirche müsse auf eigenen Seminaren ihren Nachwuchs ausbilden. Die Kirche hatte die Erhaltung der Fakultäten gefordert und unter anderem darauf verwiesen, dass schon die Nazis die theologischen Fakultäten hatten schließen wollen. Die Worte Grotewohls wurden nicht in die Praxis umgesetzt, freilich auch niemals widerrufen. Die Kirche gründete eigene Ausbildungsstätten, das Sprachenkonvent in Ost-Berlin, das theologische Seminar in Leipzig und das katechetische Oberseminar in Naumburg. Daneben blieben die Fakultäten sozusagen auf Abruf. Von einem Staat, der die Kirche möglichst einschränkte, insbesondere im Bildungswesen, war die Erhaltung theologischer Fakultäten keineswegs zu erwarten. Wir Angehörigen der Fakultät hatten jedoch den Willen zur Mitarbeit in der Universität. Es gab in der Nachkriegszeit viel zu tun. Damit komme ich auf meinen Besuch bei Dekan Benkert am 5. September zurück. Das Protokoll der Senatssitzung vom 4. September 1961 zeigt, dass Benkert zunächst lange geschwiegen hat. Erst als der damalige Prodekan Heidorn alle Senatoren zur Äußerung aufforderte, hat Benkert gesprochen. Ihn bedrücke die Ankündigung der Sowjetunion, die Atomversuche wieder aufzunehmen. Er sei stets gegen Atomversuche aufgetreten und das müsse auch für Versuche in der Sowjetunion gelten. Nach Benkert sprach der angesehene Physiker Gerhard Becherer, der Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Er wollte Benkerts Bedenken mit in die Erklärung aufnehmen. Dem widersprach sofort der Parteisekretär. Er kannte angebliche Pläne des Westens, die für den Monat Oktober die militärische und politische Vernichtung der Deutschen Demokratischen Republik vorsahen. Die Senatserklärung wurde angenommen und veröffentlicht. Benkert legte jedoch Wert darauf, er habe als Dekan der Theologen eine Unterschrift abgelehnt. Rektor Schick habe das zur Kenntnis genommen und ausdrücklich respektiert. Besonders nahe stand mir der Senior der Fakultät, der 62-jährige Gottfried Holz. Er hatte sich im Kirchenkampf 1933 in Mecklenburg für die bekennende Kirche eingesetzt und war von einem Sondergericht in Schwerin zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt worden, die er jedoch nicht absitzen musste. Er war aus Mecklenburg ausgewiesen worden und Pfarrer in Pommern geworden. In den Jahren 1940 bis 1948 wirkte Holz in Wieck bei Greifswald als Nachbarpfarrer meines Vaters. Gerade im April 1945 gab es beim Einmarsch der Roten Armee viele Telefonate zwischen den Pfarrhäusern in Wieck und Neuenkirchen. Die kampflose Übergabe der Stadt Greifswald bezog sich nicht auf die umliegenden Dörfer. Es ging darum, wann die weißen Fahnen zu hissen waren. Nicht zu spät, denn die Russen drohten, das Dorf zu beschießen, aber auch nicht zu früh, denn fanatische Nazis waren eine Gefahr. Aus Gesundheitsgründen erbat Gottfried Holz schon 1963, 2 Jahre vorzeitig, seine Emeritierung. Die Neubesetzung gestaltete sich schwierig. Unsere erste Vorschlagsliste wurde in Berlin abgelehnt. Wir hatten unter anderem Ernst Rüdiger Kiso nominiert, meinen alten Greifswalder Studienfreund, der sich an der Berliner Fakultät habilitiert und auch Lehrerfahrung gesammelt hatte. Aber als Gemeindepfarrer in Berlin-Pankow war Kiso für einen Kirchentag in Gesamtberlin eingetreten, der dann im Juli 1961 in Ostberlin verboten wurde und nur noch in Westberlin stattfand. Das geschah wenige Wochen vor dem Mauerbau. Man schlug uns 1963 einen völlig unmöglichen Kandidaten vor. Es gab mancherlei Aufregungen. Schließlich kam 1965 doch endlich Kiso nach Rostock. Eine Besonderheit waren die Konferenzen der Theologen der Ostseeländer. Der Band »Kirchliche Verbindungen über die Ostsee hinweg in Geschichte und Gegenwart« den Heinrich Holze 1999 als Festschrift zu meinem 75. Geburtstag herausgab, bringt Details. Im Juni 1961 fand eine erste Theologenkonferenz in Greifswald statt mit Teilnehmern aus Schweden, Dänemark, Rostock und Greifswald. Die zweite Konferenz sollte im Juni 1962 in Rostock folgen, aber wegen Mangel an Beteiligung mussten wir absagen. Im Juni 1963 zogen wir die zweite Konferenz auf Biegen und Brechen in Rostock durch, obwohl wir nur einen einzigen Referenten aus dem Norden auf dem Programm hatten. In den nördlichen Fakultäten hat man sich Gedanken gemacht. Sollte man die kommunistische DDR besuchen? Der dänische Kollege Regin Prenter hat mir 1980 in Helsinki erzählt, er sei 1961 extra nach Rostock und Greifswald gereist, um die dortigen Kollegen kennenzulernen. In Rostock sprach er mit Heinrich Benkert, Konrad Weiß und Gottfried Holz. Danach hat er die Teilnahme befürwortet. Die Kollegen im Norden schätzten Fachgespräche mit den Theologen in Greifswald und Rostock und wollten diese Fakultäten durch ihre Besuche stärken. Ein erster Höhepunkt war die Ehrenpromotion des finnischen Lutherforschers Lennart Pinomaa 1964 in Rostock, dessen Lutherbuch kurz vorher in der Evangelischen Verlagsanstalt Ost-Berlin erschienen war. Drittens die Amtszeit als Dekan und Prodekan 1965 bis 1970. Am 1.11.65 begann meine Amtszeit als Dekan. Zum 1.9.65 war mein Studienfreund Ernst Rüdiger Kieso Dozent geworden, nach 2 Jahren wurde er Professor und bald Prodekan für Erziehung und Ausbildung. Ab Herbstsemester 66 vertrat Horst-Dietrich Schunk sein Fach, zum 1.9.67 wurde er berufen. Auch mit ihm verbanden mich Erinnerungen an gemeinsame Studienjahre in Greifswald. Eine Krebserkrankung von Heinrich Benkert führte im Mai 68 zu seinem frühen Tode. Im Herbst kam als Nachfolger Helmut Fritsche. Damit waren die personellen Sorgen der Fakultät bis auf Weiteres überwunden. Zum Dekanat gehörten Sitzungen im Senat und in Kommissionen. Manche Kollegen anderer Fakultäten kannte ich. Der Internist Martin Gülzow war im Pfarrhaus Neunkirchen bei Greifswald groß geworden. Sein Vater war der Amtsvorgänger meines Vaters gewesen. Mit 2 späteren Prorektoren spielte ich in einer Tennismannschaft, dem Orthopäden Dieter Jaster und dem Chemiker Hans-Ulrich Kibbel. In den 60er Jahren gehörte ich mehrfach zur Fußballmannschaft der Professoren, die jeden Sommer zum Tag des Sportes ihren Auftritt hatte. Meine Vorgesetzten waren Rektor Günter Heidorn und Prorektor Gerhard Heitz. Wir waren fast gleich alt und aus dem Zweiten Weltkrieg mit ähnlichen Erlebnissen heimgekehrt. Heidorn war ein energischer Organisator mit rhetorischer Begabung, der gerne in der Aula internationale Gäste begrüßte. Heitz fühlte sich am wohlsten im Archiv und hat viel veröffentlicht. Ihm war ich auch dadurch verbunden, weil er auch in Bad Doberan wohnte. Gelegentlich nahmen wir uns im Auto mit. 1967 geriet die Fakultät in eine kirchenpolitische Zuspitzung. Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, war nach dem Mauerbau 1961 als Organisation im Osten Deutschlands nicht mehr handlungsfähig. Aber die Synode der EKD tagte weiter, nun eben getrennt in Ost- und West-Berlin, am selben Tag, zur selben Stunde und mit derselben Tagesordnung. Wir erlebten das mit, weil unser Senior Konrad Weiß dieser Synode angehörte und davon erzählte. Für den März 1967 waren wieder Teilsynoden der EKD in West-Berlin und Ost-Berlin geplant, um die Einheit der EKD zu demonstrieren. Die DDR verbot die Synode in Ost-Berlin. Daraufhin wurde überraschend die Synode nach Fürstenwalde, 30 Kilometer östlich Berlin, einberufen. Es musste klar sein, dass diese Synode ein Ärgernis für den Staat war, das er unbedingt beenden wollte. Vom Rektorat bekam ich die Anweisung, dem Professor Weiß klarzumachen, dass die EKD durch den Vertrag über die Militärseelsorge mit der Bundeswehr und dadurch auch mit der NATO verbunden sei. Eine Synode der EKD in der DDR sei daher illegal, die Beteiligung daran werde Konsequenzen haben. Ich habe Weiß informiert, Weiß ist trotzdem gefahren. aber seine Entlassung war zu befürchten. Weiß hoffte, der Landesbischof werde ihm im Notfall ein Dorfveramt anvertrauen. Das wäre sicher geschehen. Unser Bischof hätte Weiß nicht im Regen stehen lassen. Aber für Weiß wäre das ein erheblicher sozialer Abstieg gewesen. Er stand kurz vor der Rente und hatte als Professor eine Rente von ca. 3000 Mark zu erwarten, die sogenannte I-Rente. Als Pfarrer wären es höchstens 600 Mark gewesen. Es folgte aber nur eine kleine Rache. Im Juni 1967 fand die 7. Baltische Theologenkonferenz in Lund statt. Den Dienstreisepass bekam man immer erst unmittelbar vor der Reise. Konrad Weiß bekam ihn gar nicht. Der Zusammenhang mit der Synode lag klar auf der Hand, er wurde aber nie ausgesprochen. Durch eine Indiskretion erfuhr Weiß, dass sein Pass mit seinem Ausreisestempel für Schweden in der Auslandsabteilung der Universität lag. Nach Ende der Konferenz erbat er seinen Pass und erhielt ihn. Mit diesem Pass reiste er nach Schweden, holte sich in Malmö beim westdeutschen Konsulat einen Pass für die Bundesrepublik und fuhr dann noch in die Schweiz zu einem Kongress. Nach seiner Heimkehr erzählte er begeistert davon. Es war ein Wunder, dass die massiven Verstöße gegen DDR-Gesetze nicht bekannt wurden, oder übersah man diesen Vorgang vielleicht absichtlich bei einem Professor, der in wenigen Jahren sowieso aufhören würde. Ende September 1968 bewegte uns der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die CSSR. Am 22. September beriet der Senat, dem der Theologe Ernst Rüdiger-Kiso angehörte, über eine Resolution, in der es unter anderem hieß, niemals werden wir es zulassen, dass die Völker der CSSR ihrer sozialistischen Errungenschaften beraubt werden und der Friede in Europa gefährdet wird. Daher stehen wir fest hinter den politischen und militärischen Maßnahmen, die von der Sowjetunion, der DDR und anderen sozialistischen Bruderländern zum Schutz der sozialistischen Ordnung in der CSSR getroffen wurden. Diese Maßnahmen sind ein Ausdruck des sozialistischen Internationalismus und dienen der Erhaltung des Friedens. Das Protokoll bemerkt, mit einer Stimmenthaltung wurde die Erklärung angenommen. Der Dekan der Theologischen Fakultät, Professor Kiso, enthielt sich der Stimme. Er begründete seine Haltung mit seinem christlichen Standpunkt, von dem aus er militärische Maßnahmen nicht akzeptieren könne. Kiso hat diesen Vorfall in seinem Buch »Theologischen in der Sozialistischen Universität 2001« genauer dargestellt. Auch in diesem Falle war seine Entlassung zu befürchten. Ähnlich wie Weiß hoffte auch Kiso im Notfall auf eine Fahrstelle. Er blieb jedoch Professor und sogar Dekan. Seine Haltung hatte auch noch Auswirkungen. Auf einer Gewerkschaftsversammlung der Universität stimmten alle der Senatserklärung zu. Der heutige Professor Peter Heidrich erklärte damals als Gewerkschaftsvertreter der Theologen, die Theologen stünden hinter der kritischen Stellungnahme ihres Dekans Kiso. Daraufhin äußerten nun auch andere Kollegen, dass es in ihren Instituten allerlei Bedenken gebe. Ärger gab es vor dem Universitätsjubiläum 1969. Sabine Pauli, die heutige Professorin Pettke, erarbeitete eine Geschichte der theologischen Institute. Sie fand die Dokumente, die dem Rostocker Theologiestudenten Eugen Gerstenmeier im Mai 1933 ein tapferes Auftreten gegen die Nazis bescheinigten. Gerstenmeier war 1967 Präsident des Bundestages. Die Unterlagen verschwanden rasch aus dem Archiv. Rektor Heidorn gab mir ein Pamphlet gegen Gerstenmeier mit der Forderung, die neueste Literatur zu beachten. Wir mussten auf Gerstenmeier verzichten. Dadurch verspätete sich der Druck der Institutsgeschichte. Sie lag jedoch noch gerade rechtzeitig vor, wie auch andere Beiträge unserer Fakultät, eine Arbeit über Studien zum Alten Testament in Rostock, ein Aufsatz über Julius Wiggers, Dissertationen über Wilhelm Walter, Michael Baumgarten, August Wilhelm Diekhoff, eine Habilitationsarbeit über Johannes von Walter. Beim Jubiläum sah man unsere internationalen Gäste gern. Rektor Locher aus Zürich, Prorektor Meulemann aus Amsterdam, unsere schwedischen Ehrendoktoren Wingren aus Lund und Wiedengren aus Uppsala und unser finnischer Ehrendoktor Pinoma. Die DDR erstrebte internationale Anerkennung. Gäste aus der Bundesrepublik durften wir freilich nicht einladen. Der Streit um die Universitätsgeschichte wurde beigelegt. Prorektor Heitz gab mir die zweibändige Universitätsgeschichte mit einem Dank des Rektors und der Bitte, eine Rezension in einer Fachzeitschrift im Westen unterzubringen. In der Zeitschrift für Kirchengeschichte erschien 1971 von mir die Miszelle Rostocker Theologen im Urteil der Marxisten. Viertens, die Jahre der Sektion Theologie 1970 bis 1989. Nach Gründung der Sektion Theologie Ende 1970 vertrat ich bis 1972 die Sektion im Wissenschaftlichen Rat. Die Mehrheit der Mitglieder gehörten zur SED. Oft verwendeten sie die Anrede Genossinnen und Genossen. Manchmal kamen die Parteimitglieder vor Beginn der Sitzung zu Absprachen zusammen, die bis zum Beginn der Sitzung nicht beendet waren. Dann stand unsere Minderheit der Nichtgenossen vor der Tür. Ich erinnere mich an freundliche Gespräche mit dem Pathologen Alexander Bienengräber, dem Physiologen Dietrich Mücke, der Zahnmedizinerin Ursula Heckmann und dem Mathematiker István Fenyő. Im Universitätsmaßstab hatte ich später nur noch zwei kleinere Aufgaben. Als Vorsitzender der Gewerkschaftsgruppe der Sektion Theologie nahm ich an den Anleitungen für die Universität teil, die uns ein Funktionär gab. Das war wenig erhellend. Aber ich saß gerne neben Gerhard Mees, dem Vertreter der Mathematiker, der sich in diesem Kreise auch etwas fremd fühlte. Wir wohnten in Bad Doberan und nahmen uns manchmal im Auto mit, sodass wir noch unsere Gedanken austauschen konnten, die ziemlich ähnlich waren. Die zweite Funktion für die Sektion war die eines Sportbeauftragten, die zusammen in der Universitätssportkommission zu beraten hatten. Unter den Sportbeauftragten war der Ton viel netter. Wir hatten dieselben Ziele und es gab von vornherein eine selbstverständliche Übereinstimmung. Für die Studenten wurden immer mehr Pflichtvorlesungen im Fach Marxismus-Leninismus eingeführt. Das erkannten wir aber weithin als notwendig an. Ein Pfarrer in der DDR musste über die offizielle Staatsdoktrin der DDR gut informiert sein. In der Sektion regierte nun ein Sektionsdirektor mit Vollmachten, die vorher ein Dekan nicht gehabt hatte. Sektionsdirektor Schunk amtierte 1970 bis 1976, ihm folgte Helmut Fritsche von 1977 bis 1990. Konrad Weiß wurde 1972 emeritiert und starb 1979. Sein Nachfolger Hans-Friedrich Weiß wurde bald auch stellvertretender Sektionsdirektor für Ausbildung und Erziehung. Für die Anliegen der Studenten hatte er stets ein offenes Ohr. Auf mich kamen andere Aufgaben zu. Bei Prüfungen wurde immer deutlicher, dass den Studierenden neue Lehrbücher fehlten. Sie lernten nach veralteten Büchern oder nach Mitschriften, die oft nicht das Wesentliche erfassen. Bücher aus dem Westen kamen kaum noch an. Ich trug 1971 der Evangelischen Verlagsanstalt in Ost-Berlin Pläne vor für eine Reihe kirchengeschichtlicher Lehrbücher. Der Verlag hatte Bedenken. Joachim Rogge, der spätere Bischof von Görlitz, damals Dozent für Kirchengeschichte am Sprachenkonvikt Berlin, unterstützte aber mein Anliegen. Gerne hätten wir die neue Reihe gemeinsam herausgegeben, aber Rogge und ich waren Schüler von Walter Elliger, der Mitte der 60er Jahre nach viel Streit die DDR verlassen hatte. Wir mussten damit rechnen, bei der Zensur als Elliger-Schüler von vornherein zu scheitern. Daher holten wir den Leipziger Kollegen Kurt Meyer mit ins Boot, der als fortschrittlich galt. 1978 erschien als erster Band der Reihe Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen mein Beitrag über die Kirche im Abendland bis zum Ende des 4. Jahrhunderts. Die Arbeit hatte sehr lange beim Amt für Literatur gelegen, so hieß die Zensurbehörde der DDR, es wurden aber keine Änderungen verlangt. 1980 folgte mein zweiter Beitrag, die abendländische Kirche im Zeitalter der Völkerwanderung, und 1985 kam ein dritter Beitrag heraus über die lateinische Kirche im Zeitalter der Karolinger. Bis 1990 lagen 13 von den damals geplanten 30 Bänden vor. An jedem Band war ich auch als Herausgeber mehr oder weniger zeitaufwendig mit beteiligt. Die baltischen Theologenkonferenzen gingen weiter. Ich war zu Gastvorlesungen 1971 in Schweden und 1974 in Finnland. Mir fiel auf, dass unsere Kenntnis über die Kirchen im Norden gering war. Nach einigem Suchen fand ich Zeugnisse über schwedisch-deutsche Kirchenbeziehungen Um und nach 1900 war der schwedische Bischof Knut Henning Gezelius von Scheele oft nach Deutschland gekommen und dort zum zweiten Vorsitzenden der Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Konferenz gewählt worden. Er lud diese Gesellschaft zur Tagung 1901 nach Lund und 1911 nach Uppsala ein. Mein Vortrag über Bischof von Scheele kam 1975 in Ostberlin zum Druck, in dem Heft Schwedisch-Deutsche Kirchenbeziehungen 1901 bis 1936. Der Calver Verlag übernahm auch dieses Heft für die Bundesrepublik. Noch ein Arbeitsfeld war vom Norden angeregt worden. Der Direktor der Lutherhalle Wittenberg, Oskar Thulin, stand 1967 kurz vor dem Ruhestand. Bei dieser Gelegenheit sollte die Lutherhalle in ein Museum der frühbürgerlichen Revolution umgewandelt werden. Er informierte einige Schweden, die Familie Thulin ist in Schweden weit verbreitet, und dort entstand ein Freundeskreis der Lutherhalle Wittenberg, um das internationale Interesse an der Lutherhalle zu bekunden. Die Schweden forderten nun, auch wir in der DDR sollten so einen Kreis bilden. Wir gründeten am 10. März 1970 in Ostberlin mit 11 Personen den Theologischen Arbeitskreis für reformationsgeschichtliche Forschung, abgekürzt TARF. Dieser TARF führte Lutherforscher aus Nordeuropa und Osteuropa zusammen. Seit 1976 durften wir vereinzelt auch Kollegen aus der Bundesrepublik einladen. Im Herbst 1973 hielt ich vor diesem TARF eine Jubiläumsvorlesung über die vor 450 Jahren erschienene Lutherschrift, dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen, Grund und Ursache aus der Schrift, 1523. Das war nun wieder ein Thema, das mich persönlich anging. Als Mitglied des Kirchgemeinderates Bad Doberan hatte ich oft darüber nachgedacht, welche Vollmachten eine einzelne Gemeinde wohl haben könne. Auf Einladung des dänischen Kollegen Leif Grane hielt ich 1976 in Kopenhagen eine Woche lang Vorlesung zu dieser Thematik. Diese Vorlesungen wurden 1979 in Ostberlin gedruckt, Thema Amt und Gemeinde bei Luther im Kontext der Kirchengeschichte. Das Heft wurde vom Calver Verlag für die Bundesrepublik übernommen und kam von dort aus in die USA, wo es 1981 in englischer Sprache erschien. In Dänemark und in den USA haben die einzelnen Gemeinden weitaus größere Rechte als in Deutschland, daher bestand dort ein sehr waches Interesse an diesem Thema. Die Landeskirche Mecklenburg stellte mir neue Aufgaben. Ich wurde Leiter des konfessionskundlichen Werkes in Mecklenburg und vertrat unsere Landeskirche in der Arbeitsleitung der DDR sowie im Forschungsbeirat auf DDR-Ebene. 1967 bis 1977 vertrat ich Mecklenburg im Ökumenischen Ausschuss beim DDR-Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes. Zu den Sitzungen in Ostberlin kamen stets Besucher aus den Kirchen der BRD, der skandinavischen Länder oder den USA. Von 1972 bis 1983 gehörte ich dem Prüfungsausschuss zum zweiten theologischen Examen der Landeskirche an. Seit 1976 lud der Kirchenbund der DDR einige Kirchenhistoriker der DDR nach Berlin ein. Dazu kamen dann einzelne Kollegen aus der Bundesrepublik. Im Anfang war dieser Kreis fast konspirativ klein. Wir trafen uns in einem Gemeindehaus am Rande Berlins, seit 1980 offiziell im Sprachenkonvikt. 1979 wurde ich in der Redaktion der Theologischen Literaturzeitung Leipzig Fachberater für die alte Kirche und das Mittelalter. Hier konnte ich nun die neuesten Bücher in die Hand nehmen und anlesen. Ich bin früh morgens lange vor Sitzungsbeginn dort gewesen, um mich kundig zu machen. Eine schönere Aufgabe konnte man sich gerade unter den restriktiven Bedingungen der DDR kaum denken. Diese Aktivitäten waren mit Reisen verbunden und hatten nur wenig mit der Sektion Theologie zu tun, wo ich meine Lehrverpflichtungen erfüllte. 1976 erhielt die Universität Rostock den Namen Wilhelm-Pieck-Universität. Ich erfuhr das ganz zufällig auf dem Tennisplatz. Man schüttelte den Kopf, aber lauten Widerspruch gab es nicht. Ich dachte an den Widerstand, den es 1960 auch in der Theologischen Fakultät gegen diese Namensgebung gegeben hatte, die damals noch verhindert wurde. Konrad Weiß und Heinrich Benkert hatten mir davon erzählt, Dokumente liegen in dem Sammelband von 2004 vor. 1982 brachte der Aufnäher Schwerter zu Flugscharen Unruhe. Es ging um ein sowjetisches Denkmal, das als Geschenk der Sowjetunion an die Vereinten Nationen ein Zeichen ihres Friedenswillens sein sollte. Dieses Symbol wurde in der DDR plötzlich von der Polizei verfolgt, viele Studenten waren betroffen. Schlimmer konnte sich die ganze Unehrlichkeit der DDR-Friedensparolen kaum zeigen. 1982 gedachte die Theologische Fakultät Rostock ihrer Zulassung 1432, also vor 550 Jahren. Der Erzbischof von Finnland, Mikko Juva, wurde Ehrendoktor. Er sprach in der Aula zur Friedensproblematik in einer Weise, die deutlich abwich von dem in der DDR üblichen Formel: Der Sozialismus ist der Friede. In meiner Festvorlesung ging ich der Frage nach, warum die Theologische Fakultät nicht gleich bei ihrer Gründung 1419, sondern erst 1432 zugelassen wurde. Es war die Furcht der Päpste vor einer damals recht kritischen Theologie. Hörer sprachen mich hinterher an, ich hätte wohl nicht nur die Päpste in Rom gemeint, die keine Kritik wünschten. Die Beziehung zur führenden Rolle der Partei, die nicht kritisch hinterfragt werden wollte, lag nur nahe. Zwei Jubiläen gab es in Greifswald. 1982 gedachte man des Schwedenkönigs Gustav Adolf, der vor 350 Jahren, 1632, in Lützen gefallen war. Das Greifswalder Kolloquium wurde gemeinsam von den Historikern und Theologen veranstaltet, ein erfreulicher und wenige Jahre vorher noch kaum vorstellbarer Vorgang. Ich sprach über die Anfänge des Gustav-Adolf-Vereins 1832. Dieses Ereignis, 200 Jahre nach dem Tode Gustav Adolfs, war von einer Begeisterung getragen, die völlig unerwartet kam. Ich zog daraus den Schluss, solche kaum erwarteten Aufbrüche seien in der Kirchengeschichte eben immer möglich. 1985 feierte man in Greifswald den 500. Geburtstag von Bugenhagen. Mein zuerst in Schweden vorgetragenes und auch dort gedrucktes Referat trug den Titel »Die Ausbreitung der Reformation in den Ostseeraum« und »Johannes Bugenhagen«. Es ging um sein enges Verhältnis zu Martin Luther, sein Wirken in mehreren Städten Norddeutschlands und Skandinaviens sowie um sein Ausharren in Wittenberg 1547 nach Luthers Tod. Im Luther-Gedenkjahr 1983 habe ich an der Sektion eine Reihe von Luther-Vorlesungen organisiert, an der alle Kollegen sowie geladene Gäste mitwirkten. Aus Tübingen kam Walter Jens, aus Oslo Ingun Montgomery, aus Helsinki Aino Motorinne, aus Berlin Joachim Rogge, aus Schwerin unser neuer Landesbischof Heinrich Rathke. Ich hielt in Schweden Vorlesungen in Uppsala, Lund und Strängnäs. An Luthers Geburtstag war ich Gast der Theologischen Fakultät Oslo. Beim Kongress für Lutherforschung in Erfurt leitete ich ein Seminar mit Teilnehmern aus Dänemark, Finnland, den USA und beiden deutschen Staaten. Im Anschluss an diesen Kongress in Erfurt lud das Priesterseminar der katholischen Kirche einige Kollegen aus der DDR ein, um gemeinsame Beratungen kirchengeschichtlicher Themen zu besprechen. Der damals entstandene Arbeitskreis traf sich jedes Jahr zu Referaten und Diskussionen in einer sehr harmonischen Atmosphäre. Professor Franz-Peter Sonntag, Erfurt, war mein Gesprächspartner bei den Tagungen und bei ihrer Vorbereitung. Fünftens, die Emeritierung 1989 und die Jahre danach. Mit Wirkung vom 31.08.1989 wurde ich im Alter von 65 Jahren emeritiert nach einem DDR-Ritual am 16. September 1989. Die Sport- und Kongresshalle war gefüllt mit Studenten im Blauhemd der FDJ. Die Emeriter saßen vorne und erhielten Urkunde und Blumen. Nichts deutete darauf hin, was in den nächsten Monaten geschehen werde. Anders sah es aus bei meiner Abschiedsvorlesung vor der Sektion Theologie am 21. September 1989. Ich sprach über das Thema der Reichsbischof und die theologischen Fakultäten 1933-34. Die Theologische Fakultät Rostock hatte sich im Juni 1933 für den legal gewählten Reichsbischof von Bodelschwing eingesetzt. Der von den Nazis gewünschte Kandidat Ludwig Müller wurde dann zwar im Herbst 1933 doch durchgesetzt, aber dagegen gab es Proteste, auch von vielen Theologieprofessoren. Die Theologische Fakultät Rostock war die einzige, deren Professoren 1934 vollzählig Forderungen nach Rücktritt des Reichsbischofs Müllers unterschrieben hatte. Mein Referat legte eine Verbindung zu den Protesten 1989 nahe. Eine Resolution sollte verlesen werden. Professor Schunk wollte die Versammlung beenden und berief sich auf den Rektor, der die Resolution verboten hatte. Daraufhin erklärte Professor Kiso, die Vorlesung sei sowieso zu Ende, man könne aber doch noch zusammenbleiben. Fast alle Teilnehmer blieben. Eine Protestresolution an den Staatssekretär für Kirchenfragen wurde verlesen. Hier erklangen deutlich jene Töne, die in den nächsten Wochen zur Wende führen sollten. Die Jahre nach der Emeritierung fielen mit der Wendezeit zusammen. Die Veränderungen an der Universität sah ich als Emeritus von Bad Doberan aus. Bis 1992 habe ich noch Vorlesungen und Prüfungen gehalten. Zwei nahestehende Kollegen wirkten an der Erneuerung aktiv mit, Rektor Gerhard Mees aus Bad Doberan und Prorektor Ernst Rüdiger Kiso. An der Fakultät wurde Hans-Friedrich Weiß Dekan. Die anderen Professuren wurden in den nächsten Jahren neu besetzt. Mehrere Kollegen kamen aus dem Westen. Besonders wichtig war mir die Berufung von Heinrich Holze 1995 zum Ordinarius für Kirchengeschichte. Aber auch alte Rostocker Absolventen wurden endlich Professor, Peter Heidrich, Hermann Michael Niemann und Udo Kern. Eine Anfrage, im Wintersemester 1991 in München den Lehrstuhl für Kirchengeschichte zu vertreten, habe ich abgelehnt wegen der Lehrverpflichtungen in Rostock. Die Einladung für ein Gastsemester in Tallinn, Estland, 1995, konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr annehmen. Primär lag mir am Abschluss meines vierten Bandes zur Reihe Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen. Ein Entwurf 1989 betraf primär die DDR-Literatur. Die Lehrbuchreihe war zudem zeitweise gefährdet. Im Juli 1991 entschied sich der Verlag zur Fortsetzung der Reihe. Mein Band erschien 1994 in neuer Konzeption mit dem Titel »Von der Reichskirche Ottos des Großen, Ottos des Ersten« zur Papstherrschaft Gregors des Siebenten. Damit hatte ich in vier Bänden die Kirchengeschichte im Abendland vom Ende des zweiten bis zum Ende des 11. Jahrhunderts beschrieben, 900 Jahre. 1991 wurde ich Ehrendoktor in Uppsala. Diese Ehre hatte ich 1980 erstmals in Helsinki erhalten. Der Unterschied lag vor Augen. 1980 musste ich mich als DDR-Bürger sofort nach Ankunft in Finnland bei der DDR-Botschaft melden. 1991 in Uppsala war ich Professor Händler aus Tyskland oder Germany. Ich hörte es jedes Mal gerne. Für die Geschichte der Universität mögen viele Lehrmeinungen um die eine Wahrheit ringen. 1994 schrieb ich eine kurze Geschichte der Theologischen Fakultät, die auch die jüngste Vergangenheit möglichst ausgewogen beleuchten wollte. 1995 beendete ich nach 17 Jahren als 70-Jähriger meine Mitarbeit in der Redaktion der Theologischen Literaturzeitung in Leipzig, für die ich aber immer noch Rezensionen schreibe. Kurz nach meinem 80. Geburtstag legte ich meine Funktion als Herausgeber der Reihe Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen in jüngere Hände. Von geplanten 40 Bänden habe ich 32 verantwortlich begleitet. Es begann eine Sammlung einiger Aufsätze. Zuerst sorgte der Verleger Arndt Ruprecht in Göttingen für den Band »Die Rolle des Papsttums in der Kirchengeschichte bis 1200«, der 1993 mit 18 Arbeiten von mir erschien. 1999 vereinte Heinrich Holze 12 Arbeiten und eine Predigt zu einer Festschrift zum 75. Geburtstag »Kirchliche Beziehungen über die Ostsee hinweg in Geschichte und Gegenwart«. 2004 brachte Holze noch eine Festschrift zu meinem 80. Geburtstag heraus, die Theologische Fakultät Rostock unter zwei Diktaturen, in der auch mehrere Arbeiten von mir stehen. Zuletzt fragt man nach einem Gesamturteil. Insgesamt haben sich alle 6 theologischen Fakultäten in der DDR gehalten und Pastoren für den Dienst in der Kirche ausgebildet. Für die Studenten habe ich mit der Reihe Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen ein Werk angestoßen, das mich wohl überdauern wird. Für die Geschichte der Universität ist der Anteil der Theologen freilich gering. Mein Beitrag erinnert dankbar an 3 ältere Kollegen, die mich 1961 bei meiner Berufung freundlich aufgenommen haben und denen ich bis zu ihrem Tode verbunden war. Zudem erinnere ich an meinen Studienfreund Ernst Rüdiger Kiesow, der 1965 als Kollege nach Rostock kam und 2003 starb. Er wurde nach der Wende 1991 Prorektor der Universität und hatte dadurch einen etwas größeren Einfluss, den ich freilich nicht einschätzen kann. Auf jeden Fall aber möchte ich an zwei Senatssitzungen nochmal erinnern, bei denen Theologen ihre abweichende Meinung vertreten haben. Dabei kämpften sie nicht etwa um Rechte der theologischen Fakultät. Es ging um vorgegebene politische Erklärungen, denen sie aus Gewissensgründen nicht zustimmen konnten. Der Erfolg erscheint gering. Die hohe Politik wurde nicht beeinflusst und der Senatsbeschluss wurde auch nicht verhindert. Immerhin haben Heinrich Benkert 1961 und Ernst Rüdiger Kiesow 1968 ihre Auffassung klar vertreten und Zustimmung bei den damaligen Dekanen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät gefunden. Der Physiker Gerhard Becherer nahm Benkerts Argumente gegen die Atomversuche 1961 ernst. Der Chemiker Gerhard Rembarts drückte Kiesow nach der Sitzung 1968 die Hand mit den Worten: Sie als Theologe konnten sich das leisten, wir nicht. In diesem Sinne haben Theologen in bestimmten Stunden der Universität Tapferkeit bewiesen und eine besondere Verantwortung wahrgenommen.
Vielen Dank. Eloquent, beeindruckend. Wir eröffnen jetzt die Aussprache. Ich sammle Wortmeldungen. Ich habe auch einiges noch zu fragen. Ich darf um Wortmeldungen reden. Jude Michael habe ich sowieso schon notiert. Aber sie möchte nicht als Erste oder? Fragen. Ja, Daniel Kötzing.
Sie hatten auf die Forderung von Protokoll 1952 hingewiesen, auf die Schließung der theologischen Fakultäten an den Universitäten der DDR. Und auch in dem Zusammenhang dann die Forderung nach der Gründung eigener oder kircheneigener Seminare. Kann man denn in dem Fall das Fazit ziehen, dass diese Forderung, da sie auch nicht explizit auf eine Differenzierung davon genannt haben, dass man dann sagen kann, dass diese Forderung hin wie so ein Damoklesschwert über den Fakultäten der Universitäten?
Ja, im Grunde ja. Es ist bloß so, die Jüngeren wussten das meistens gar nicht mehr. Ich habe das 1952 als Assistent in Berlin miterlebt, wie das kam. Ich weiß noch, was für eine Aufregung das gab. Die Fakultät soll aufgehoben werden. Sie können sich das ja vorstellen. Aber auch die differenzierten Meinungen. Also ich persönlich meinte, dann sollen sie es doch. Dann gehen wir an eine kirchliche Ausbildungsstätte und dann haben wir es eigentlich besser als hier in einem Laden, der sich immer schlimmer entwickelt. Aber das ist nie aufgehoben worden. Wenn Sie wollen, für Ältere war es eine Warnung, das ist mal gesagt worden, darauf könnte man sich beziehen.
Ja. Hilde Michael?
Ja. Sie haben an einigen Stellen anklingen lassen, wie Besuche im Ausland abliefen, mit Meldungen bei der Botschaft und mit Spezialpass. Wie lief die wissenschaftliche Vorbereitung dieser Zeit ab?
Das ist unterschiedlich gewesen. Es ist manchmal gewesen, dass sich hier kein Mensch darum gekümmert hat, was ich eigentlich dort vortrage. Aber wir haben auch Gelegenheiten gehabt, wo ich das einreichen musste vorher, mein Referat. Das war weniger angenehm, obwohl ich also wirklich nichts Staatsfeindliches dort verkünden will. Im Gegenteil, ich will mich hüten. Aber das war sehr verschieden in den einzelnen Jahren. Aufs Große gesehen würde ich sagen, in den 70er Jahren war es besonders schlimm. In den 80er Jahren löste es sich wieder. Da war man wieder ein bisschen großzügiger, da konnte dann manches passieren. Ne?
Jetzt habe ich Daniel Münzner.
Ja, mich würde Folgendes interessieren. Sie zitierten ja den Kollegen aus den Naturwissenschaften, der sagte, Sie als Theologen konnten sich das leisten. War das wirklich so, dass man als Theologe es sich leisten konnte und alle anderen nicht? Und zweitens, warum? Was vermutlich?
Ja, also erstens mal glaube ich, das stimmte wirklich. Und nicht nur, sie konnten sich das leisten, sondern es war sogar so, dass die ein bisschen sagten, also eigentlich müsstest du nur was sagen, nicht? Denn wir können nicht sagen, dass es nicht für den Frieden, wenn wir in der Chases R einmarschieren, aber jeder sagt, es ist Wahnsinn, was hier passiert und einer müsste doch nur was sagen. Und Kiesow hat ja dann auch ziemlich deutlich gesagt, das war nicht nur eine Stimmenthaltung, sondern es war eine deutliche Distanzierung von dieser Geschichte. Ja, und nun, warum? äußerlich könnte sagen, wenn man die Theologen rausschmeißt, dann machen sie ihren Laden bei der Kirche weiter. Also das wäre möglich gewesen, aber nein, das reicht nicht, nicht? Sondern daneben war die Erwartung, also die müssten ja nur irgendwie ein Gewissen noch haben. Und das müsste sich in solcher Situation zeigen und müsste sich in Situation auch zu Worte kommen. Für einen Chemiker und Physiker ist das schwieriger, nicht? Dann war zwar Genosse, nicht? Aber wir wussten alle, dass er ein ziemlich liberaler Mann im Grunde war. Das ist vielleicht beantwortet, ja? Oder ja. Soll ich es noch genauer sagen?
Weitere Wortmeldungen? Dann setze ich mich mal auf die, oder? Ja, auf die Rednerliste. Die Frage des Widerstandes oder der Resistenz. Was Sie vortragen, klingt harmonisch. Es war überhaupt kein Problem. Es gab mal nur ein bisschen Befürchtungen. Vielleicht waren die Befürchtungen etwas ernsthafter. Es klingt alles, ohne dass Widerstand oder Resistenz erforderlich gewesen wäre. Ich meine aber, wir diskutieren es ja gerade in der frühen Neuzeit, den Unterschied zwischen den Lutheranern und den Calvinisten. Wie hältst du es mit dem Widerstand? Bei Luther heißt es immer, alle Obrigkeit ist von Gott. Und die Calvinisten sagen, im Zweifelsfalle wird der böse Tyrann umgebracht. Also wenn wir es jetzt extrem machen. Wie stellt sich für Sie diese Grenzziehung dar? Und die Anschlussfrage wäre dann, wie hat es die Pommersche Landeskirche, nämlich offensichtlich anders gehalten? Das heißt, wo war jetzt diese theologische Fakultät und vielleicht auch erweitert die Mecklenburgische Landeskirche resistent? Wo hat sie Widerstand geleistet? Und wo hat sie sozusagen ihr eigenes Leben gepflegt und auch pflegen können, das ich ja betrachte als einen Kristallisationskern der Erneuerung nach 1900 oder während 1989. Frage des Widerstandes.
Ja, Mecklenburg ist eine lutherische Landeskirche und die Fakultät ist eine Einrichtung, die sich immer in der Zuordnung zu dieser Landeskirche geführt hat, also eine lutherische Fakultät. Ja. In diesem Sinne, auch bei uns, Römer 13 gilt, die Obrigkeit ist von Gott. Und auch die böse Obrigkeit muss eben ertragen werden. Das hat 33 Folgen gehabt, aber auch da gab es dann Widerstand, wenn nämlich ein Reichsbischof uns vor die Nase gesetzt werden sollte, den die Kirche nicht gewählt hatte, sondern der von außen eingeführt wurde, weil der Reichsbischof Müller ein alter Bekannter Hitlers war, was sich später als völlige Fehlrechnung erwies. Der Mann hat ja kaum was irgendwie machen können. Aber da gab es dann schon Widerstand, nicht? Dass man sagt, also bitte, hier ist eine Grenze, nicht, wenn es in die inneren Angelegenheiten der Kirche reingeht. Aber was ihr sonst draußen macht, ist eure Sache, mit der bösen Konsequenz, dass man auch bei Judenverfolgungen im Einzelfall geholfen hat, viel geholfen hat, aber summarisch nicht viel gesagt hat. Und das ist hier in der DDR wohl ein bisschen in dieser Richtung fortgesetzt worden, dass die Kirchen vernünftigerweise, würde ich sagen, gesagt haben, wir müssen in diesem Staat leben, wir müssen mit ihm reden, dass die Bischöfe das verschieden gewichtet haben, dass gerade der lutherische Bischof Mitzenheim in Thüringen entgegenkommender war als die stärker calvinistisch beeinflussten aus der Unionskirche, also in Berlin und Magdeburg, ist schon richtig. Und dass es da auch gewisse Unterschiede zwischen Mecklenburg und Pommern gab, ist auch richtig. Wobei der pommersche Bischof aus Mecklenburg kam, Wienke, das ist der umstrittene Mann. Und das war, wenn Sie so wollen, lutherisch in diesem Sinne, mit dem Staat hat man sich zu vertragen. Und das hat er für meine Begriffe auch gar nicht mal so ungeschickt gemacht, auch wenn man heute Steine auf ihn wirft.
Darf ich eine Anschlussfrage stellen? Also Luther sagt ja, du musst der Obrigkeit gehorchen, aber wenn sie dir die Bibel nehmen, dann darfst du kein Blättlein herausrücken.
Ja, ja.
Und die Frage ist jetzt, inwieweit hat sich die theologische Fakultät beeinflusst gefühlt, also zum Beispiel durch Marxismus-Leninismus-Unterricht, denn wir haben hier neulich gehört, ohne eine ausreichende oder gute Zensur in ML gab es ja auch kein theologisches Fachexamen. Und Marxismus-Leninismus versteht sich ja allenfalls als wissenschaftlicher Atheismus und berücksichtigt da die Religion. Ist da inhaltlich jetzt, sind die Lehrinhalte der Fakultät berührt worden im Sinne von Luther, lasst euch kein Blättlein nehmen?
Also die Lehrinhalte sind eigentlich unverändert geblieben. Da ist nichts dran geändert worden und da hat man auch nicht versucht, uns was reinzureden. Wir haben selber manchmal gesagt, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel, das könnte man ein bisschen knapper machen. Aber sonst kam der Marxismus-Leninismus dazu und das blieb sauber getrennt. Und ja, hier liegen kleine Differenzen auch innerhalb der Fakultät. Also mein Kollege Fritsche, den ich hier nur zweimal erwähnt habe, der war der Meinung, man müsste ein inhaltliches Gespräch auch mit dem Marxismus fertig bekommen. Und ich war der Meinung, lassen Sie die Finger davon, das kann nicht gut gehen. aber das ist ja dann überholt worden, auch die Frage. Ich kann nicht mal sagen, ob er vielleicht auf lange Sicht damit einen gewissen Erfolg gehabt hätte. Ich weiß es nicht.
Jan Wüstenberg?
Ja, ich habe eine Frage. Wie beeinflusst sind die Studenten ihrer Fakultät mit dem Staat in Konflikt gekommen? Also wie haben Sie das moderieren können? Also Sie selbst waren in gewisser Hinsicht im Ausland bekannt, konnten, wie Sie ja deutlich ausgeführt haben, nicht so stark angegriffen werden, auch Ihre Kollegen. Und man hat ja oft gerade diejenigen, die nicht so bekannt waren, stärker unter Druck gesetzt. Wie ist Ihnen das zu Bewusstsein gekommen? Wie sind Sie damit umgegangen?
Die Studenten, das ist nur ein Begriff, nicht? Die sind ja alles Einzelfiguren, einzelne Individualitäten, die sehr verschieden sind. Und die meisten hatten ein gewisses Verständnis dafür, in welche Situation sie gekommen. Auch gewisses Verständnis dafür, in welcher Situation wir sind. Und sie wollten gerne an einer theologischen Fakultät, einer Universität, möglichst hat da der Vater oder der Großvater schon studiert, eben auch ihr Studium durchmachen. Es gab Problemfälle, dass Studenten revoltierten oder irgendwelchen Ärger bekamen. Da gab es also diesen Abschnitt mit der militärischen Ausbildung, wo die dann nicht hin wollten. Und dann auch vom marxistisch-leninistischen Unterricht gab es Probleme. Das sind aber immer Einzelprobleme gewesen. Ein Kollege Weiß ist unter uns. Er wird davon viel zu reden wissen, denn er war für Ausbildung und Erziehung zuständig, 10 Jahre lang, glaube ich. Und ich könnte Ihnen auch einige Einzelfälle nennen, also zum Beispiel Schwerter zu Flugscham. Ne? Da kommt ein Student und sagt, ja, mir haben sie das abgenommen, hier an meinem Ärmel war es. Was soll ich machen? Ich könnte mir das wiederholen und ein zweites Mal drauf machen. Ne? Ja, soll ich den jetzt in sein Verderben schicken? Ne? Ich habe ihm gesagt, also das ist Ihre Entscheidung. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich ein bisschen zuwarten, wie die Geschichte sich weiterentwickelt und nicht am nächsten Tag wieder damit kommen. Ne? Was hat der Mann gemacht? Er hat diese Stelle ordentlich weiß gerieben, sodass jeder sah, hier hat mal dieses Abzeichen gestanden. Und das war dem Staat dann auch nicht angenehm. Ne? Also das ist bloß so, um ein Beispiel zu zeigen, wie das im Einzelfall verschieden aussieht und wie man auch als Professor dann plötzlich ja, ein unangenehmes Verantwortungsgefühl hat. Was sage ich dem? Denn der wirft mir vielleicht hinterher vor und sagt, du hast mir zur Nachgiebigkeit geraten und ich hätte das durchstehen müssen. Ich hätte gerade das tragen müssen. Und bei uns war es ganz nah dran, weil einer unserer früheren Assistenten, der spätere Bischof Stier, der hat das mit seinem Sohn durchgemacht. Und der Sohn ist von der Schule geflogen, der ist hart geblieben. Und die Eltern mit sind hingegangen und der Vater hat sich dies Abzeichen, ja wohlgemerkt, der Pastor Stier, dem Dienst, nicht, hat sich dieses umstrittene Aufnäher aufgeklebt und ist damit zum Schuldirektor gegangen, für seinen Sohn zu bitten. Ne? Das konnte nicht gut gehen, aber das wäre die extreme Variante, wie man sich da verhalten kann. Aber das würde nicht bedeuten, dass Stier und ich uns heute deswegen böse sind, sondern verstehen, wir haben damals in verschiedenen Lagen gehandelt, aber für ihn war das ein ganz schweres Opfer, nicht? Ein hochbegabten jungen Mann, in der 10. Klasse plötzlich von der erweiterten Oberschule runter, in die 10-Klassenschule.
Weitere Worte nochmal, Daniel Münzner.
Ich würde sonst nochmal auf ein Ereignis zurückkommen, was Sie angesprochen haben. Sie erzählten ja von Ihrem Kollegen Kiso, der zunächst ja nach Rostock berufen werden sollte und dann gab es entsprechend Probleme. Und sagen, mit genug Ausdauer hatte sich das dann erledigt. Wie verlief sowas? Reicht es einfach zu warten und sozusagen auf den Ring Gottes zu hoffen und zu sagen, irgendwann werden die Theologen, wenn die nur stur sind, wird man ihnen sozusagen das auch durchgehen lassen? Oder hat man da sozusagen seine Tricks und Mittel gehabt, wie man dem Staat sozusagen dann doch das Zugeständnis und den geeigneten Kollegen abgerungen hat?
Also das ist ein weites Feld. Wir sind alte Freunde, das sagte ich Ihnen schon, wie ich hierher kam und Holz aufhören wollte, war das erste gleich, da kommst du hierher. Ne? Und was macht der gute Mann als Gemeindepfarrer in Berlin-Pankow? Er engagiert sich für einen Kirchentag, von dem er wissen musste, das geht nicht gut. Er wurde in Ost-Berlin verboten, dann liefen die alle rüber nach West-Berlin, wenige Wochen vor der Mauer. Das war schon ziemlich hektisch und er stand damals natürlich auf ziemlich schlechtem, war ziemlich schlecht angeschrieben. Wir haben ihn trotzdem auf die Liste gesetzt und dann wurde uns die gesamte Liste abgesetzt. Alle drei wären unmöglich. Dem damaligen Dekan wurde mangelnde Wachsamkeit vorgeworfen. Das war Herr Berner, der an sich als etwas linksgerichtet galt und dem das auch nicht so ganz angenehm war. Dann hat man uns einen Gefängnispfarrer in der DDR empfohlen. von dem wussten alle, der ist einmal wissenschaftlich völlig unmöglich und zum zweiten Mal so rot, dass man dem nicht trauen kann. Dass der dann später auch nach dem Westen abgehauen ist, das ist ja noch ein Kapitel. Ja, und dann haben wir gesagt, also ehe uns der kommt, da haben wir noch einen Kompromisskandidaten und der ist tatsächlich auch berufen worden. Und mit dem wären wir auch ganz gut hingekommen. Also wenn Sie so wollen, dass wir tapfer durchgehalten hätten, in dem Sinne kann man nicht sagen. Ich hatte Kiso endlich abgeschrieben, das wird nicht mehr. Jetzt ist dieser neue Mann da und der starb. Mitte 50, ich weiß gar nicht, was Brinkel hatte damals, aber irgendwie war das eine ganz überraschende Sache. Und ich weiß auch, dass ich an dem Abend dann mit Tiso telefoniert habe. Pass auf, das wäre eine Möglichkeit, nicht? Aber du mach nicht nochmal sowas mit. und dann hat es geklappt, nicht? Im späteren Zugriff. Das ist eine verwickelte Einzelfrage, die ich hier von mir aus nicht ausbreiten wollte.
Bitte, in Ihren Namen bitte.
Wittenborg ist mein
Name. Ja, ja.
Wie hat Herr Wendelborg, ist der Professor an der Theologischen Fakultät, zu lernen?
Ja, Sie werden bemerkt haben.
Ich habe studiert, ich bin Physiker und mein Bruder hat Theologie studiert hier bei Professor Denkert Wittenborg.
Ach, Wittenburg ist Ihr Name. Ach, Peter Wittenburg, ja, der gehörte zu meinem ersten Studienjahr, das ich zu betreuen hatte, ja.
Ich war sehr in der Studentengemeinde engagiert, ich war Studentensprecher und wir waren sehr verwundert, dass ein Professor Wendelborn an der Theologischen Fakultät sein konnte.
Ja, also die drei Insider hier, die lächeln auch schon ein bisschen und es ist auch für mich nicht so ganz einfach. Also ich kam hierher und ehe ich hierher kam, haben mir verschiedene Leute gesagt, pass auf, da ist ein Assistent Wendelborn und der ist für Kirchengeschichte zuständig, mit dem wirst du zu tun haben. Und ich war ein bisschen gewarnt und trotzdem habe ich mich bemüht und komme mit den Menschen schon irgendwie aus, es muss ja gehen und hatte eigentlich das Gefühl, ich wäre ganz freundlich und nett zu ihm. Und dann war ein Seminar und in diesem Seminar wurde am Schluss ein Artikel aus der Jungen Welt verlesen und in diesem Artikel der Jungen Welt wurde ein Sportler gelobt. Und wir wussten alle, am Morgen war durchs Radio gekommen, dieser Sportler war nach dem Westen abgehauen. Und ein paar Tage vorher war noch das Lob in der Zeitung erschienen. Und wir alle lachten. Wendelborn war dabei. Und später im Stasi-Bericht habe ich gelesen, ne? Da malt er diese Geschichte aus. Aber nun verfälschend. Er teilt es nämlich so mit, als ob ich diesen Artikel mitgebracht hätte. Das hat ein Student gemacht. Ich hätte einen Däubel getan, noch die Stimmung anzuheizen. Sondern das hat ein anderer gemacht und mir schiebt es zu. Und da bin ich mir doch ein bisschen sauer, nicht? Denn das ist ganz bewusste Diskriminierung, die er da mir gegenüber betrieben hatte, während ich mich wirklich bemüht habe, nun komm mit ihm aus. Und dann wurde es ganz schwierig, wie er nach Verlängerung hier promoviert hatte und wir ihm dachten, nun ist es zu Ende mit ihm, nun muss er ja wohl gehen. Er ging aber nicht. Und ich holte mir eine neue Assistentin, die Frau, heutige Frau Professorin Pettke, und da kam aus Berlin die zuständige Referentin, Frau Dr. Fessen, und machte mir klar, dass also Herr Wendelborn hier an der Fakultät bleiben müsse und ich müsse ihn als Assistenten behalten. Und ich sagte, nee, also da ist Schluss. Ja, das wäre so kein Blättlein, nicht? Also an dem Punkt, das geht nicht. Und dann wurde er Aspirant. Und darauf hatte ich ja nun keinen Einfluss. Und behielt aber seinen Lehrauftrag. Und dadurch blieb er also immer uns an der Fakultät erhalten. Und das war für mich also nicht ganz angenehm. Er war nur fast bei jeder Prüfung mein Protokollant oder er prüfte und ich führte Protokoll. Und wir mussten uns immer hinterher irgendwie einigen, wie wir das beurteilen. Ja, so viel.
Darf ich mich jetzt auch noch einmal einschalten? Ich bleibe mal bei dem Thema. Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, denn Ernst-Rüdiger Kiso, dessen Buch ich ja damals rausgebracht habe, hat ja auch dann die Berichte der I.M. Gieseler, ich weiß auch, wer das ist und wer betroffen war. Die Gretchenfrage ist ja, wie hältst du es mit der Staatssicherheit? Sie haben in Ihrer Darstellung das ja ausgeklammert, ich vermute aus einer ganz bestimmten Resistenz heraus, Sie hatten damit nie etwas zu tun, da wird es nicht thematisiert. Aber ab und zu wird es hier thematisiert und wir merken, irgendwo erwischt einen das Thema dann doch. Also, Wendelborn ist gefallen, ist auch bekannt, deswegen können wir den Namen auch nennen, und, aber auch andere. Inwieweit fühlte sich also die Fakultät in dieser Sie sprachen vorhin von Befürchtungen. Ich würde ja fast sagen Bedrohung, wie das Damoklesschwert. Denn es konnte ja die Firma jeden Tag zugreifen. Und Ernst-Rüdiger Kiesow war ja mutig genug, als einer seiner Studenten in diesem Haus verschwunden war, hierher zu gehen. Wo ist denn der geblieben? Und das muss man seiner Hartnäckigkeit ja auch zurechnen. Das war sehr mutig. Ob ich es fertiggebracht hätte, weiß ich nicht. Ich bin vielleicht auch zu sehr dem leidenden Gehorsam Luthers anhängig und ärgere mich manchmal darüber. Deswegen ist diese Widerstandsfrage für mich. Aber das, was jetzt nochmal die Frage an Sie ist, inwieweit fühlte oder war objektiv die Arbeit der theologischen Fakultät beeinflusst, bedroht, eingeschränkt durch die Vertreter dieses Hauses? Also Staatssicherheit.
Ja, also Gott sei Dank haben wir das so uns nicht vorgestellt. Wie ich die Akten hinterher las, dachte ich, ist das möglich? Sie sagten mit Recht, es ist nicht nur Wendelborn, sondern noch zwei andere. Wobei ich diesen beiden anderen immer noch spüre, ja, sie wollen die Anliegen der Fakultät irgendwie dort auch vertreten und wer weiß, was du gesagt hättest in dieser Lage und so weiter. Bei Wendelborn ist es glasklar. Er stand wirklich auf der anderen Seite. Er meldete das als Erfolgsbericht. Ich habe ausgekundschaftet, ich habe was entdeckt. Zum Beispiel, wie das losging mit den Treffen in Ost-Berlin, wo die Kirche ein paar Kirchenhistoriker einlud. Das waren übrigens meistens die von den kirchlichen Ausbildungsstätten. Ich war der einzige Professor, der dabei war. Und dann kamen aus dem Westen zufällig welche dazu und dann war es eben so ein kleiner Austausch. Das hat Wendelborn Jahre später von einem westdeutschen Kollegen gehört und schreibt einen bitterbösen Brief. Professor Händler spielt da seit Jahren eine Rolle. Ich habe nie etwas davon gewusst. Ne? Da wird es also wieder doch persönlich gewendet als ein Negativpunkt. Aber ich denke, die Stasi war vielleicht noch ein bisschen großzügiger wie Wendelborn.
Vielleicht eine eitle Hoffnung.
Ja,
Frau Kollegin Ursula Kantorczyk.
Wie hatten Sie das früher gemacht? Das neue Semester, Herbst, also das Herbstsemester, begann immer mit einer guten Woche.
Ja.
Das heißt, die Studenten hatten Politinformationen jeglicher Art und man konnte das so gestalten, musste aber immer Berichte schreiben darüber. Für mich als Slawisten war das immer etwas einfacher. Wir haben unsere russischen Zeitungen genommen und haben darüber geredet und die eigentlichen Gespräche, die wir geführt haben mit den Studenten, also ich jedenfalls, darüber habe ich nie etwas als Protokoll geschrieben, denn mir war die Meinung der Studenten wichtig und die Beziehungen zueinander. Und das andere, was wir berichteten, war offiziell und da konnte man nichts gegen sagen, das entsprach der allgemeinen politischen Meinung und die Studenten waren nach den Berichten immer dieser Meinung, die sie gerade in der Pravda erschienen waren. Wie haben das die Theologen gemacht? Denn sie mussten ja auch berichten darüber. Und ich kann mir eigentlich etwas schwer vorstellen, wie Theologen damit fertig werden, so etwas zu gestalten. Es ging ja mal eine ganze Woche.
Ja, es ging eine ganze Woche und hat uns auch auf die Laune verdorben, gleich, wenn das mit diesem Theater losging. Aber was half, wir mussten durch und wir haben dann versucht, das Beste daraus zu machen. Wir haben uns irgendwelche interessanten Gäste geholt. Das ist dann so im Grenzbereich. Da gibt es. Mir fällt jetzt gerade kein Name ein. Ich weiß nicht, vielleicht fällt Ihnen noch irgendwas ein. Sie haben das ja lange auch machen müssen. Ja, es ist so lange her, dass man heute sagt, ach Gott, das ist ja ganz, ganz vor langen Zeiten gewesen, sowas. Aber Sie haben völlig recht, das war also ein Problem für uns, die Rote Woche. Vor allem auch im Hinblick, dass wir unsere Studenten nicht vergraulen wollten. Nicht? Denn die kriegen ja gerade die Studienanfänge, kriegen ja ein Bild, meine Herren, wo komme ich denn hier hin von der Schule, geradeswegs in dasselbe Fahrwasser. Nicht? Und irgendwie ist es auch über uns weggegangen, aber es war unterschiedlich, also sehr unterschiedlich, auch in der Form, was wir berichten mussten, wenn ich mich recht erinnere, dass man manchmal recht großzügig schreiben konnte, Veranstaltungen haben stattgefunden und es waren erfreuliche Gespräche und es waren interessante Meinungen und sowas irgendwie so allgemein und dann waren die zufrieden. Aber ich weiß, wir sind gelegentlich auch rückgefragt worden, wo es dann nicht genug war.
Und es waren die im Allgemeinen bei uns auf sehr kleine Flamme, diese ganze Veranstaltung.
Ja, ich meine, dass wir so wenig gemacht haben wie möglich, das versteht sich. Aber etwas mussten wir ja machen. Wir mussten ja vorher so einen Kalender angeben, was an den Tagen stattfand. Und
vielen Dank, Sebastian Leder.
Mich würde mal interessieren, gab es spezielle Anforderungen an die Studenten, wenn sie Theologie studieren wollten? Oder durfte jeder, der ein Abitur gemacht hatte, auch Theologie studieren?
Also wer Abitur machte, konnte bei uns studieren. Und das haben auch eine ganze Reihe von Leuten, die also nicht bei der Medizin untergekommen sind. Wir haben manchmal, aber das ist ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, Abiturienten gesagt, meldet euch als Medizinstudenten. Da werdet ihr nicht angenommen und dann kommt er zu uns, dann habt ihr auf der Schule keinen Ärger. Denn wenn die da sagten Theologie, dann gab es da auch schon Ärger. Ne? Und dann haben wir aber auch Leute gehabt, die kein Abitur hatten, sondern die das sogenannte kirchliche Abitur hatten. Da gab es das Sprachenkonvikt in Berlin und da gab es dann in Potsdam noch die Ausbildung in Hermannswerder. Und das waren Leute, die im Grunde mehr Vorbildung mitbrachten für unser Studium, als die mit dem Start in die Abitur. Und die Sonderreifeprüfung. Ach na, da haben wir nur auch einige Kapriolen geschlagen. Also der schlimmste Fall war der spätere sächsische Innenminister Eggert. Der kam, glaube ich, noch nicht mal mit 10 Klassen und wollte Theologie studieren. Und Kiso hat sich für den eingesetzt, hat gesagt, das ist ein interessanter Mann, den wollen wir haben. Und das war nachher wirklich ein Wirrkopf. Also, ja, ist er Innenminister geworden. Bitte? Nee, Sie haben ihn besser in Erinnerung.
Ich weiß es nicht, aber ich habe doch, als wir hierher kamen, Anfang der 70er Jahre, da war man mit ihm im Gespräch, da dachte ich, also das ist eigentlich ein ganz...
Ja, ich meine, der hat nicht umsonst da, ich weiß nicht, jahrelang im Fernsehen da jeden zweiten Abend gesessen und da so Rundgespräche gemacht, nicht? Also der hatte Talente, ganz zweifellos, das hat Kiso schon richtig gesehen. Aber ich konnte mir schlecht vorstellen, wie der als Pfarrer auf dem Dorf seinen Dienst macht. Er hat es zeitweise gemacht, ja, ja. Aber für den kam die Wende rechtzeitig. Ich glaube nicht, dass er
gut. Jetzt habe ich unseren Gast Thorsten Mack.
Ja, eine kurze Frage. Sie haben vorhin ja so ein bisschen geschildert, die Beziehung zur evangelischen Synode in Westdeutschland. Und dass Sie immer wieder versucht haben, noch eine gewisse Einheit darzustellen,
ja,
die Termine mit Ihrer Sitzung und Ähnliches. Hat sich in irgendeiner Art und Weise Anfang der 70er Jahre, also Ihre Entspannungspolitik, Willy Brandts Ostpolitik, bei Ihnen in irgendeiner Art und Weise ausgewirkt, dass Sie gemerkt haben, also da finden gewisse Möglichkeiten statt, die es vorher nicht gegeben hat? Oder war das für Sie ohne jede Bedeutung?
Ich würde beinahe sagen, eher das Gegenteil. Es wirkte Misstrauen hervor. Was, Willy Brandt, der nähert sich uns an. Was denn nur? Bloß Feindbild nicht irgendwie verlieren. Und ich glaube, oder haben Sie andere Erinnerungen? Also nach meiner Ansicht war das so nicht. Das war eigentlich eine Verschlechterung Anfang der 70er Jahre. Da fing ja auch die Sektion an. Da ging es ja los, dass ein Sektionsdirektor machte, was er wollte. Früher waren ja Fakultätssitzungen regelmäßig, wo wir berieten. Und wenn mir der Rektor als Dekan sagte, machen Sie das und das, dann sagte ich, ja, ich werde es in der nächsten Fakultätssitzung vorbringen. Das ist so viel, ich kann dir das nicht zusagen, das wusste er auch. Und beim Sektionsdirektor gab er die Anweisung, Sie haben das durchzusetzen und dann passierte es. Wobei das Groteske ist, dass das in den 30er Jahren in den Nazi-Zeiten schon so war. Nicht? Und das hat aber sich keiner geniert, das hier zu wiederholen.
Darf ich da gleich nochmal selber eine Frage anschließen zur Bildung der Sektionen? Nach Auffassung einer marxistisch-leninistischen Wissenschaft ist ja Theologie keine Wissenschaft. Mhm. Und man war ja doch dabei, der Theologie überhaupt die Qualität eines wissenschaftlichen Faches zu bestreiten, ihr das Promotions- und das Habilitationsrecht zu nehmen. Hat das eine Rolle gespielt bei der Bildung der Sektion? Denn die Sektion ist ja doch spät gebildet worden, 70, sozusagen, und nun gar nicht mehr wusste, wie macht man weiter. Aber an sich war doch gedacht, der Theologie den Charakter einer Sektion, also einer wissenschaftlichen Einrichtung, zu verweigern. Ist das richtig oder ist das Gerücht?
Ja, ich würde sagen, die Bildung der Sektion war eigentlich ein Zeichen dafür, dass man das eben nicht wollte, sondern dass man uns noch als Sektion duldete. Es gab ein Problem an einem ganz drolligen Punkt. Es gab die Habilitation und die hieß Dr. SC.
Ja.
Und Dr. SC Theol, Doktor der theologischen Wissenschaften, da hakte es. Das hat 5 Jahre gedauert, bis wir das durften. Wir hatten das Habilitationsrecht 5 Jahre nicht.
Ah ja.
Aber das war eigentlich eine indirekte Folge, das war gar nicht mal so geplant, sondern es ergab sich an dieser Formulierung, wo man dachte, das geht doch nicht. Ne? Wir haben dann auch ganz naiv gesagt, na gut, denn nicht, dann kann es ja in einer anderen Sektion sein. Es ist ja meistens ein Sprachwissenschaftler oder ein Historiker oder so, der könnte ja auch woanders promovieren. Das wollte man aber auch nicht, dass er dann...
Sie sagen die, jetzt Mann, wer?
Also das war ich in diesem Fall. Aber nicht nur alleine, war schon doch... Mehrere der Meinung, das muss ja nicht Theol heißen.
Weitere Wortmeldungen. Daniel Kötzing.
Wir sind jetzt ja doch schon ein bisschen in der DDR-Geschichte und da
da wollte ich fragen, gab es da Entwicklungen in Bezug auf die Sozialisation der Studenten? Also unter anderem, je länger die DDR fortbestand, haben sich da die Zahlen reduziert, der Studienanfänger und so weiter. Denn im Grunde genommen, man ist ja doch in einem System dann aufgewachsen, das doch staatlichen Atheismus verbreitet hat und in dem die Durchsetzung des Glaubens ja auch schwieriger wurde. Hat sich das in dem Fall auch irgendwo dargestellt?
Ja, das kann man wohl bejahen. Ne? Wir haben zeitweise ziemliche Angst gehabt, ob denn überhaupt jemand kommt bis zum Herbst. Und dann waren es 5 und dann waren wir schon zufrieden. Ne? Und dann wurden es meist nachher doch noch 10, sodass wir wieder einen Jahrgang zusammen hätten. Aber es ist sehr an der unteren Grenze gegangen mit den Studentenmeldungen. Und war auch immer eine Frage, wenn man von anderen Kollegen gefragt wird, auch gerade im Norden, nicht, wie viele Studenten haben sie denn? Oh, wir haben so 50, 60, haben wir dann immer gesagt. Das war aber meistens ein bisschen drunter noch. Nicht? Und
in der Hinsicht aus dem Nord-Süd-Gefälle, der damaligen DDR.
Ja.
Also die südlichen, weiter südlichen, also Jena etc., die hatten immer mehr Bewerber auch einfach als
die Studenten. Ja, wir mussten ja auch manche eben einzeln dann uns wirklich bemühen, dass wir sie bekamen. Und dann spielte natürlich das Argument eine Rolle, wenn wir ihn nicht nehmen, dann geht er zur kirchlichen Ausbildungsstätte an Sprachenkonvent Berlin. Das haben wir sehr gerne drohend gesagt, obwohl für den Betreffenden wäre es kein Nachteil gewesen.
Weitere Wortmeldung. Hilde Michael.
Gab es bei Ihren Lehrmöglichkeiten irgendwelche Einschränkungen an Themen, wo Sie genau wussten oder wo man Ihnen vielleicht auch etwas intensiver darauf hingewiesen hat, diese Lehrinhalte dürfen nicht berücksichtigt werden in DDR?
Also grundsätzlich nicht, dass wir ein klein bisschen dann auch von uns aus sagten, halt mal, das musst du nun nicht unbedingt als Thema geben. Das will ich nicht verschweigen. Aber wir haben zum Beispiel, die letzte Promotion von Benkert war über das Thema der christliche Schöpfungsglaube und Friedrich Engels oder so ähnlich. Oder der Materiebegriff bei Friedrich Engels und der christliche Schöpfungsglaube. Jedenfalls eine hochbrisante Geschichte. Und Benkert war schon krank. Und da wurde die Promotion durchgeführt. Und da kam dann auch von den Marxisten einer, ich weiß nicht, Herr Heilers, erinnern Sie sich da noch dran? Und der nahm dann auch das Wort und sagte auch recht kritisch, wenn wir uns nur schon mit Marxismus unterhalten wollten, dann sollten wir doch den gegenwärtigen Forschungsstand nehmen und uns nicht mit Friedrich Engels auseinandersetzen. Was, worüber man ja reden konnte. Und es ist aber über die Bühne gegangen und der Mann ist als Promovent abgegangen. Wobei vielleicht auch ein bisschen die Rücksicht auf den kranken Benkert mitgesprochen haben könnte. Dass man sagt, nur wollen wir keinen Eklat machen deswegen. Aber es war so ein Grenzfall.
Daniel Münzner.
Sie haben ja schon sehr überzeugend, wie ich finde, dargelegt, dass die Theologie eine gewisse Sonderrolle hatte. Inwieweit hat sie aus dieser Rolle vielleicht besser als andere Wissenschaften mit der internationalen Entwicklung Schritt halten können? Also nach 1990 hat man dann gesehen, oder vielleicht vorher schon auf den Konferenzen, wo stehen denn die anderen? Sind die einen Schritt uns voraus?
Also ich glaube, da sind wir eigentlich immer gut informiert gewesen, auf jeden Fall auch durch unsere nördlichen Kontakte, aber auch mit den westlichen Leuten. Also ich kannte doch meine Kollegen alle, die drüben waren, auch die Nachwuchskräfte, das ging so weit, dass die manchmal fragten, kennst du den, ist der besser oder der und besten Eindruck hast du denn da? Und also das, da war schon ein ziemlich enger Zusammenhang und ich weiß nicht, das ist so schlecht zu beantworten, aber ob wir wirklich benachteiligt waren oder im Rückschritt waren gegenüber der westlichen Entwicklung, ich würde sagen, nö, nicht? Das, oder ist das überheblich?
Ich weiß nicht. Die Literaturbeschaffung klappte.
Das war schwierig, ja.
Ja.
Im Wesentlichen. Es kam immer mal eine Sendung weg.
Ja, nicht nur manchmal. Nicht? Also die Bücher, die mir zustanden von dort, kriegte ich nicht. Nicht? Also,
das ist doch
sagenhaft.
Nee, ich bin dann nochmal auf der Rednerliste. Und zwar, die Sonderrolle scheint mir schon wichtig zu sein. Wir hatten ja auch schon Historiker hier. Fürs Fach Geschichte kann ich allerdings sagen, dass also die zwanghafte Ausrichtung auf den Marxismus-Leninismus dogmatischer Ausprägung der DDR für die Wissenschaft nachteilig, um nicht zu sagen tödlich war.
Also jedenfalls ganz stark prägend.
Ne? Ja.
Ich weiß, ich bin einmal angestoßen bei Heil und habe ich von der sozialistischen Oktoberrevolution gesprochen, die wurde korrigiert. Die große sozialistische Oktober.
Also das bringt mich darauf, welche Rolle in Ihrer Erinnerung oder auch Zuschreibung spielte dann die Theologie, wir können es erweitern auf die Landeskirche, beim Prozess der Erneuerung. Ich habe da etwas romantische Vorstellungen und sagte immer, die Kirche war die einzige Institution, die noch sagen wir, eine funktionierende Gemeindedemokratie praktizierte. Sie hatte auch die Versammlungsräume, sodass also die Opposition hier eine Möglichkeit hatte, selbst wenn sie nicht unbedingt lutherisch oder streng christlich gesinnt war, hier einen Kristallisationskern zu finden, von dem aus sie das entwickeln konnte, was eben über Jahrzehnte verschüttet war. Und als Beispiele nenne ich auch immer in Korea, Nordkorea und auch in, nicht wahr, Kuba bestehen die Regimes fort, obgleich der große Bruder weggebrochen ist. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich die bürgerliche Demokratie in diesen Ländern wieder durchgesetzt hat. Welche Rolle spielt dabei die evangelische Kirche hier in Mecklenburg oder auch ihre Fakultät? Oder ist es von mir nur eine falsche Romantik in der Vorstellung? Von den politisierenden Pfarrern hatten wir ja eben schon gesprochen, sind ja viele ausgeschwärmt in die Politik gegangen. Und das war vielleicht ein Scherz, dass sie möglicherweise als Gemeindepastoren nicht so geeignet gewesen wären wie als Politiker. Aber irgendwo hatte dann doch letztlich, ein Marxist würde sagen, in der raffinierten Dialektik hatte doch diese bekämpfte Kirche dann den Vorteil, das Ruder herumzureißen. Oder nicht?
Ja, ich weiß auch nicht, welche Möglichkeiten wir hatten. Mir fallen nur Gespräche ein, die ich mit meinem katholischen Kollegen Sonntag in Erfurt hatte. Und da haben wir so etwas von Polen gesprochen. Ich habe so ein bisschen durchblicken lassen, also was ihre katholische Kirche in Polen macht, ist ja eine tolle Sache. Und das nahm er so ein bisschen als Angriff, dass er das nicht macht, die katholische Kirche in der DDR, und sagt, ja, das können wir hier ja nicht machen, wir sind doch eine Minderheit. Dann müssten Sie das schon eher machen. Ne? Und da sagte ich ihm, hören Sie mal zu, wir sind froh, dass wir an der Fakultät bleiben, dass wir unseren Raum haben, dass wir lehren können, dass wir Nachwuchs ausbilden. Wir wären ja töricht, wenn wir jetzt noch sehr großen Krawall machten und uns mausig machten. Also ich fand selbst Weißenstour mit der EKD-Synode, das war an der Grenze dessen, was eigentlich möglich war. Und was er dann hinterher machte, wurde mir Angst und Bange. Nicht? Und ja, in diesem Sinne, wir haben eine ganze Reihe von Leuten ausgebildet. Hier, Herr Gauck war mein erster Diplomant oder Examenskandidat, der dann hier groß rauskam in der Wendezeit. Aber die Linie der Fakultät war das nicht. Ich habe mich jedenfalls nie als Angehöriger einer Widerstandsorganisation gefühlt. Und ich weiß, dass mal bei einer Beratung gesagt wurde, es darf nicht so weit kommen, dass die Fakultäten die Offiziere der fünften Kolonne ausbilden. Und ich dachte, du liebes bisschen, was für ein Bild, da bin ich weit weg davon. Aber immerhin, es hat wohl Leute gegeben, die es so gesehen haben, und bei ihnen steckt der Gedanke drin, es wäre schön, wenn es so gewesen wäre, oder verstehe ich Sie mit?
Die Zeitzeugenberichte aus den Jahren 91, 91 legen das aber nahe, denn es sind ja häufig die Oppositionsgruppen in den Pfarrhäusern zusammengekommen.
Ja, das ist richtig.
Und es hat ja die Kirche den Raum gegeben, auch für die Ökobewegung und für die Friedensbewegung. Also insofern vielleicht nicht unbedingt gewollt von der Kirche als Institution, aber doch von der Opposition so genutzt und ich glaube sehr sinnvoll genutzt. Und ich meine schon, dass in einer sozialistischen Diktatur wie in einer faschistischen, demokratische Traditionen verschüttet werden und absichtlich mit allen Mitteln bekämpft werden. Während ja die evangelische Kirche über die Gemeindeverfassung hier immer noch ist, da gibt es Gemeindeversammlungen, es werden die Pastoren gewählt, es gibt noch Gremien, die frei und ohne Zensur miteinander sprechen können, die auch noch Toleranz des Andersdenkenden wirklich üben können. Also das ist jetzt meine Vorstellung. Und da hat die Landeskirche, denke ich, eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und die Rückfrage ist, inwieweit auch die Fakultät?
Also das würde ich voll unterstreichen, dass wir, da würde ich nur als Kirchenältester von Matoberan reden. Nicht?
Ja.
Die Zusammensetzung dieses Gremiums lag wirklich nicht beim Staat, sondern bei der Kirche. Wer da reinkam und ob da Wahl war oder ob man da Leute berief oder wie man das im Einzelnen machte. Darum auch mein Interesse an der Frage, welche Vollmacht kann eine Gemeinde haben, weil das ja mit der Zeit größer wurde und die Verantwortlichkeit dann auch problematischer. Die Landeskirchen schon mussten wohl oder übel ein bisschen vorsichtig sein, da nicht zu sehr voranzugehen. Es war Sache der Pastoren, ob sie ihren Gemeinderaum hergaben, wenn da Freier Klier auftreten wollte oder Herr Kraftschick oder wie sie damals hießen. Und dann gab es auch andere, die sagten, sei vorsichtig, morgen sperren sie dir deinen Raum und dann hast du was davon, dass du da zwei Künstler hast siegen lassen. Ne? Man wusste ja auch nicht, was kommen würde. Ne? Also von heute her sieht man das immer anders und sagt, na, ihr hättet doch noch ein bisschen tapferer sein können. Kann ich auch verstehen, aber wenn man da drin ist und nicht weiß, es nimmt ein solches Ende, dann sieht es anders aus. Dann sagt man sich, sei froh, was du hast und was du dir erworben hast. Und, also
vielleicht erwarten Sie zu viel von der, also zumindest von der Sektion erwarten Sie zu viel, denn die war nun wirklich in einem engen Korsett und die Fakultät noch eher, ne? Und was ich Ihnen an ruhmreichen Beispielen nannte, das sind die 60er Jahre, nicht, die ja. ich auch noch aktiver mitgestaltet habe.
Wortmeldung?
Ja.
Jan Wüstenberg?
Ja, mich würde interessieren, oft ist es ja so, dass man einen Gestaltungsspielraum hat, wenn man das ausschöpft, und dann reagiert der Staat an einer Stelle und sagt, jetzt ist überschritten. Wir hatten ja Beispiele gebracht, bei denen es durchaus dazu eine Entlassung hätte kommen können. Und diese Beispiele, und dann ist aber dazu nicht gekommen, diese Beispiele, also sagen mir noch nicht ganz deutlich, was hat das gewirkt, das im Inneren gewirkt? Hat man gesagt, gut, wir können so weit gehen, aber wir dürfen es nicht als einen Ansporn nehmen, weitere Spielräume zu erschließen, sondern gab es irgendwelche Punkte, wo punktuell der Staat in ihrem Gesichtsfeld jetzt in Rostock eingegriffen hat und ganz deutlich auch gesagt hat, seid froh, was ihr habt, und das überschreitet bestimmte Grenzen nicht.
Ja, das ist uns pauschal schon angedeutet worden. Nicht? Seid mal ganz zufrieden, wie ihr hier lebt, das geht noch ganz gut und es könnte auch schlechter sein. Nicht? Und wie gesagt, bei Konrad Weiß wurde das ganz einfach praktiziert. Er hatte den Ausreisepass von Berlin bekommen und hat ihn hier nicht ausgehändigt. Und erst wie er gehört hatte, der Stempel ist drin, da ist er dann nochmal hingegangen und dann hat eine naive oder sehr freundlich gesonnene Sekretärin ihm den Pass gegeben. Und sich war das also ein völliges Missverständnis, was da passiert ist. Ja, es ist unheimlich verschieden im Einzelnen gewesen. Ich darf nur nochmal an Benkerts Situation erinnern, an seine Worte. Ich konnte um meines Gewissens willen nicht anders, aber ich wollte die Fakultät nicht gefährden. Ne? Er kann, nachdem er immer gesagt hat, Atomversuche dürfen nicht sein, nicht plötzlich sagen, ja, in der Sowjetunion ist das natürlich in Ordnung, sondern da muss er sagen, bitte, das gilt für alle, und mich bedrückt das, dass das dort jetzt auch anfing. Und er hat die Unterschrift verweigert unter einer Erklärung, die diese Versuche begrüßt. Und zugleich hat er ein Gespür gehabt, wenn ich das zu laut mache, dann kann das schwierig werden. Und so ist das also relativ nur aus dem Protokoll. Ich habe das nach der Wende im Archiv dann gefunden. Nicht? Das ist eine dramatische Geschichte an sich. Da steht dann, der Protokollant war offenbar ein Marxist, nicht, der schöne Satz drin, Professor Benkert hat den Glauben, dass Jesus Christus der Erlöser der Welt ist. Ich weiß nicht, was er wirklich gesagt hat, aber so hat der Marxist das ironisch wiedergegeben. Nicht? Und
ich glaube, wir sind wieder bei der Frage mit der lutherischen Kirche, der Römer 13 nicht da die Obrigkeit anerkennt. Und ich denke, es ist deutlich geworden, dass also hier die Spielräume eng waren, aber auch so empfunden. Aber vielleicht die allerletzte Frage. Sie sprachen von Befürchtungen, ich spreche mehr von Bedrohung. Haben Sie sich in Ihrem wissenschaftlichen Denken in irgendeiner Weise beeinträchtigt gefühlt durch dieses Drohpotenzial, das überall sichtbar war, das bei Ihnen im Hause saß, Berichte schrieb? Oder waren Sie dagegen immun und konnten frei Ihre Wissenschaft verfolgen?
Das möchte ich behaupten. Ich denke auch im Namen meiner Kollegen, nicht? Ja, Herr Weiß, Sie können es dann vielleicht als Neutraler noch sagen.
Dazu sagen, es kommt sicher auf das Fach drauf an.
Ja, ja.
Nicht als,
ja.
Historiker oder auch in den exegetischen Fächern, im Alten und Neuen Testament, liegen die Dinge ja anders, nicht? Aber zum Beispiel in der systematischen
Theologie
ist man ja unmittelbar in der Beziehung zum zeitgenössischen Denken, philosophischen Denken etc. Und da konnte es schon Schwierigkeiten geben. Ich lag ja bei der systematischen Theologie auch dann die Frage, wie verhält man sich zur marxistisch-leninistischen Philosophie, die also nur diesen universalen Anspruch erhoben hat, dann nicht als die eigentliche wissenschaftliche Philosophie. Da gab es dann, konnte es schon Probleme geben. Aber aufs Ganze gesehen ist die, ich glaube, das hat man auch auf Seiten des Marxismus-Leninismus gesehen, ist die Theologie doch. Man hat sie immer so ein bisschen zu sehr eine eigene Welt, die für uns irgendwie doch auch letztlich nicht nachvollziehbar ist.
Ja, das musste man sogar unter Umständen noch betonen. Also das erste Buch, was ich für die Reihe Kirchengeschichte in Einzel- zur Darstellung geschrieben habe, trug die Überschrift von Tertullian zu Ambrosius. Das heißt so ungefähr, es geht euch gar nichts an. Da versteht ihr nichts davon, das bedroht euch nicht. Das sind ja uralte Kirchenfehler. Dass da im Grunde eine ganze Menge Dinge nachher drin vorkam, wie also die alten Christen zum römischen Staat standen. Das ließ sich also sehr weit hin in die Gegenwart übertragen. Es hat auch lange gedauert, bis sie dann so Ja gesagt hat, aber sie war sich wohl auch im Klaren, das ist eine Grundsatzentscheidung, das ist eine Reihe, die ansteht. Wenn wir jetzt Nein sagen, dann passiert gar nichts und dann, was sollen wir machen? Also hat man es zugelassen, nicht? Übrigens, also das ist die zweite Auflage, die
jetzt
gerade gekommen ist, und inzwischen ist der 33. Band der Reihe auch da.
Hervorragend. Ja. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wir sind in über Minuten. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich die Sitzung schließen. Mit herzlichen Dank an unseren Gast, unseren Zeitzeugen. Es war sehr beeindruckend. Dank an unsere Gäste, die uns bereichert haben durch Fragen und Diskussionsbeiträge. Dank an alle Gäste. Dank an, nicht wahr, das Plenum des Seminars. Und wir sehen uns wie üblich in einer Woche wieder. Das Projekt heißt, das wir in der nächsten Woche hier verfolgen, Universitätsgeschichte in Zeitzeugen berichten. Und Sie wissen, es kommt dann Ingo Richter, der Mediziner. Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.
Ja, das ist halt...